Es gibt diese klassische Albtraumsituation, das Albtraum-Szenario. Stell dir vor, du steckst in einem Fahrstuhl fest. Er bewegt sich keinen Millimeter mehr, du hast mit deinem Handy kein Netz und du hörst über dieses Techniktelefon, in 2 Stunden wirst du rausgeholt. Und in diesem engen Raum bist du nicht alleine, sondern jemand anders ist in diesem Fahrstuhl mit dir gefangen. Wen hättest du lieber bei dir? Ist es der Politiker, der sofort die Situation ausnutzt, um zu sagen, warum die Opposition daran schuld ist, dass dieser Fahrstuhl nicht funktioniert und was sein Plan ist, dass die Infrastruktur in Deutschland in 10 Punkten wieder großartig wird? Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, es ist der hochmotivierte Pastor, der dir tief in die Augen schaut und sagt, Bruder, Schwester, ist das nicht ein Zeichen Gottes? Hast du schon über das Leben nachgedacht? Und du weißt, egal wie du dich entscheidest, du bist 2 Stunden hier gefangen in dieser Situation. Bei einer Straßenumfrage weiß ich nicht, für wen sich die Leute entscheiden würden zwischen diesen 2 Optionen. Es gibt aber eine alte Faustregel für Kommunikation, wenn man Menschen zu sich einlädt als Gastgeber und im Smalltalk. Man darf über alles reden, außer über Politik und Religion. Wenn man sich daran hält, hat man es mit den 2 Personen etwas schwierig, weil diese 2 Personen verkörpern ja genau diese Themen. Themen, um die man sonst manchmal auch versucht, einen Bogen rumzumachen, weil es wird schnell emotional, es wird schnell persönlich, es wird anklagend. Fronten bauen sich auf. Und ja, wir sind in einer Gemeinde und ich bin Pastor, deswegen werde ich jetzt nicht über Politik reden, sondern über den Glauben. Aber keine Angst, die Türen sind hinten offen. Also dort gibt es Ausgänge, hier gibt es Ausgänge, unten gibt es Ausgänge, alles sicher. Und wir schauen uns zusammen eine der motiviertesten Predigten an von dem bekanntesten Apostel überhaupt, Paulus, der in Athen aufschlägt. Und so lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 17, wie er dort aufschlägt. Und man könnte meinen, jetzt kommt so der Prototyp einer Fahrstuhlpredigt. Er stellt sich auf den Marktplatz, auf so eine Kiste und fängt an zu schreien und zu rufen. Und wer nicht schnell wegrennen kann, der muss sich seine Predigt anhören. Und wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann gab es immer wieder so diese Momente von erschütternden Berichten, wie über den Glauben geredet wurde. In einer Art und Weise, die nicht besonders einladend war. Aber den Text, den wir uns heute anschauen, ist eher so ein Paradebeispiel, wie es um die Suche um Gott, wie das aussieht, wie jemand seinen Glauben respektvoll, schlau und mutig teilt. Und ich mag diesen Abschnitt sehr, sehr gerne und wir werden heute viel Bibeltext hören. Und wir starten in Apostelgeschichte 17, Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Also Paulus ist in Athen, er geht spazieren und er sieht so die Elite der antiken Götterwelt um sich herum. Ganz viele Statuen, jede Statue, jede Gottheit für einen unterschiedlichen Lebensbereich, wo man irgendwie die Hoffnung hat, also wenn man dem opfert, dann hilft mir das. Da ist zum Beispiel Zeus, der Gott für Macht und Kraft. Aphrodite, die Göttin der Schönheit. Hermes, der Kommunikation, des Handels. Ares, für Krieg, für Konflikte, für Durchsetzung. Und die Athener, die dachten, wenn wir diesen Göttern opfern, wenn wir ihn räuchern, wenn wir sie ehren, sie anbeten, sie beschenken, dann scheint das irgendwie das eigene Leben zu bereichern. Und das scheint für uns irgendwie weit weg, irgendwie sehr lächerlich, Statuen aus Stein anzubeten, ihnen was zu bringen. Und es ist sehr leicht, sich über andere Religionen, sich über andere Kulturen lustig zu machen. Aber wie ist es heute bei uns? Wir haben die Marmorstatuen gegen gesellschaftliche Statuen ausgetauscht. Gegen ungeschriebene Gesetze, die vielleicht genauso Druck ausüben auf uns in der Gesellschaft. Unsere Götzen heutzutage sind eher etwas subtiler. Es sind manchmal Erfolg, es geht um Bestätigung, Erreichbarkeit, Optimierung, Konsum. Ein Autor, John Marcoma aus Amerika, der hat es mal so beschrieben. Shoppen ist heute die beliebteste Freizeitbeschäftigung in Amerika und hat den Platz eingenommen, den früher die Religion innehatte. Amazon ist der neue Tempel. Die Visa-Abrechnung ist der neue Altar. Der Doppelklick ist die neue Liturgie. Die Live-Blogger sind die Priester und Priesterinnen. Geld ist der neue Gott. Die Frage dahinter ist, was bekommt unsere Aufmerksamkeit? Was bekommt deine Aufmerksamkeit? Was ist so laut in deinem Umfeld, dass du es gar nicht ausblenden kannst oder es kaum ausblenden kannst? Zurück zu Paulus. Er sieht diese Götterstatuen und wir lesen die Emotionen. Er ist empört, er ist erschüttert. Aber er fängt jetzt nicht an, diese Götterstatuen umzuschubsen oder sie anzusprühen oder sie mit Eiern zu bewerfen oder gegen sie zu predigen oder sie ins Lächerliche zu reden. Wir lesen Vers 17. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit den anderen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Er geht ins Gespräch. Er versucht, sie zu verstehen. Was ist ihre Hoffnung dahinter? Warum machen sie das? Vertrauen aufzubauen. Und er war länger da. Und dann kommt die Möglichkeit. Vers 19. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. Dürfen wir erfahren, was für eine neue Lehre das ist, die du da vertrittst, sagten sie. Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind. Und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht. Paulus hat es irgendwie geschafft, das Vertrauen, das Interesse zu wecken und zu führen, sie an den Platz, wenn man heute noch in Athen ist, wo man auch hingeht, weil er so zentral ist. Dort, wo die großen Ideen ausgetauscht wurden, da, wo diskutiert wurde, da, wo gestritten wurde. Und er wird dort eingeladen, um dort zu sprechen. Und dann lesen wir wie so einen kleinen Einschub in der Bibel, so eine kleine Erklärung der Vers 21. Da heißt es, man muss dazu wissen, dass sich sämtliche Einwohner Athens, sogar die Fremden, die sich nur vorübergehend in dieser Stadt aufhielten, ihre Zeit am liebsten damit vertrieben, stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Eine Gesellschaft, eine Stadt, die immer auf der Suche ist nach dem Nächsten. Was gibt es für neue Informationen, neue Reize, neue Ideen? Und irgendwie kommt einem das komplett bekannt vor, weil wir, glaube ich, sind auch direkte Nachfahren von den Menschen aus Athen. Wir sind auch auf der Suche immer nach neuen Impulsen, ob es der Griff zum Handy ist, ob es der Griff zur Zeitung ist, zu erfahren, okay, was ist Neues passiert. Und wir füttern den Algorithmus unserer Zeit und dann füttert dieser Algorithmus uns immer mit neuen Informationen, mit wie so einem ständigen Hintergrundgeräusch in unserem Leben. Durch Scrolling, durch Fernsehen, durch Serien hintereinander gucken. Und John McCormack, der beschreibt es so, diese neue Normalität der permanenten digitalen Ablenkung raubt uns die Fähigkeit, präsent zu sein. Präsent für Gott, präsent für andere Menschen, präsent für alles, was in unserer Welt gut, schön und wahr ist. Sogar präsent für unsere eigene Seele. Und Paulus ist in dieser Situation und jetzt hält er diese Predigt. Vers 22. Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und allen anderen, die zusammengekommen waren und begann: Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mit euren Heiligtümern einsah, stieß ich auf ein Altar mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade dieses euch unbekannte Gottheit verkündige ich euch. Paulus knüpft hier rhetorisch brillant und respektvoll an die Vorstellung der Athener. Das, was ihnen wichtig war. Ihre Suche nach dieser Verbindung zum Göttlichen, nach der Suche, was gelingen im Leben ist. und an ihre Offenheit auch zu erkennen, ja, vielleicht gibt es da etwas, was wir noch nicht sehen. Ihr Bemühen, ihr Suchen, und das nutzt er als Brücke. Vers 24. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was dort drin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Die erste Beobachtung: Gott ist nicht in deinen Statuen. Die Athener dachten, wenn sie das richtig mit dieser Gottheit, die sie gerade in ihrer Lebensfrage brauchten, wenn sie es gut opfern, wenn sie gut Aufmerksamkeit dieser Gottheit geben, dann läuft ihr Leben besser. Aber Paulus sagt, nein, das funktioniert nicht. Gott wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Und das ist so eine radikale Aussage zu sagen, das bedeutet, du kannst Gott nicht kontrollieren. Und das ist gut so, ein Gott, den wir kontrollieren können, das wäre ein Gott, der kleiner ist als wir. Aber das ist absurd, weil Gott ist viel größer, freier, nicht zu fassen. Und heute ist es irgendwie ähnlich, der Versuch, wir bauen unsere eigenen Tempeln. Wenn ich genug meditiere, dann verstehe ich Gott. Wenn ich genug lese, finde ich Gott. Wenn ich genug gut bin, dann verdiene ich Gott. Und Paulus sagt, so funktioniert es nicht. Gott ist nicht in diesen Selbstoptimierungstempeln, auch nicht in diesen religiösen Selbstoptimierungstempeln. Gott ist nicht in diesen Erfolgstempeln. Gott ist nicht in diesen Kontrolltempeln. Gott ist Gott. Und das sind alles nur ein Versuch, ihn irgendwie einzubauen. Die zweite Beobachtung: Gott braucht dich nicht. Er ist nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Gott braucht dich nicht. Du brauchst Gott. Und genau darum geht es hier. Es geht nicht darum, dass wir Gott etwas schulden. Es geht darum, dass wir ihn brauchen. Und warum ist diese Frage wichtig? Weil wir Menschen denken oft, ja, Gott wird mich lieben, wird mich beachten, wird mein Leben segnen, wenn ich nur genug tue, wenn ich nur genug bete, wenn ich nur perfekt bin. Und gerade wir Christen oder auch wir Christen rutschen immer wieder da rein. Aber das ist diese radikale Botschaft von Paulus. Nein, Gott braucht nicht deinen Perfektionismus. Gott liebt dich einfach so, wie du existierst, weil du atmest. Und das dritte: Gott gibt dir alles. Diese Formulierung, er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und mit uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Eine ähnliche Stelle hatten wir schon letzte Woche hier. Und dann predigt er weiter, Vers 26. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Welt ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn es irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir alle abstammen. Das ist diese tiefe Überzeugung: Gott hat dich nicht aus Versehen gemacht. Gott hat eine Absicht mit dir. Und er hat dich mit einer Absicht geschaffen, dass du ihn suchst. Das bedeutet, dieser Hunger, den Menschen erleben, diesen Hunger nach Gott, dass da was fehlt. Dieses Fragen, diese Unruhe. Und Gott hat dich mit diesen Fähigkeiten gemacht, dich auf den Weg zu machen. Die Athener hatten alle diese Götter, dieses Suchen, dieses Hungern. Was bedeutet mein Leben? Wie kann das gelingen? Aber sie suchten das an den falschen Orten, im Erfolg, der nicht erfüllt, in Beziehungen, der einen nicht vollständig macht, im Konsum, der einen nicht glücklich macht, in der Bestätigung, der einen letztendlich auch nicht sicher macht. Und Paulus sagt, das ist normal, dieses Suchen, aber such an dem richtigen Ort. Der Kirchenvater Augustin hat es versucht mal so zu beschreiben: Unruhig ist des Menschen Herz, bis es Ruhe findet in dir, Gott. An diesem Ort, diese Suche, diese Sehnsucht, die wir als Menschen kennen, die bei uns immer mehr hochploppt, wenn es um uns ruhig wird. Und jetzt kommt der letzte lange Abschnitt, den ich euch vorlese aus dieser Predigt, Vers 29. Wenn wir aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jener Statur aus Gold, Silber oder Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeiten sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlung hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Ungewissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Er hat nämlich einen Tag festgelegt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, brach ein Teil der Zuhörer in Gelächter aus. Und andere sagten, über dieses Thema wollen wir zu späteren Zeitpunkt mehr von dir erfahren. Damit endete die Anhörung und Paulus verließ die Ratsversammlung. Doch einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Es ist diese Botschaft von Christus, es ist diese Botschaft am Anfang, dass es einen Schöpfer Gott gibt, wo viele noch nicken und sagen, ja, irgendwie kann es das geben. Aber am Ende ein Gott, der einen Menschen wieder auferstehen lässt, ein Gott, der Gericht hält, da steigen einige aus. Und diese Reaktion, die hören nicht zum ersten Mal jemanden reden, die fangen an zu lachen. Und manche sagen, was für ein Quatsch, zieh weiter. Und bei anderen ist es so, dieser Gedanke, ja, vielleicht ist da was dran. Komm später nochmal, lass uns darüber weiter diskutieren. Und dann gibt es welche, die hören die gleiche Botschaft und irgendwie tut sich etwas in ihrem Glauben. Und sie erleben dieses Geheimnis des Glaubens, bewegt was in ihm. Und da ist dieser so starke Vers, dieser Vers 28, dieser geheimnisvolle Vers. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Und Paulus hält hier so eine starke Botschaft. Und das ist die Botschaft, die wir jeden Sonntag hier verkündigen. Was ich besonders finde an diesem Text, ist aber, wie er sie verkündigt, wie er den Glauben teilt. 5 Punkte sehen wir hier oder noch mehr, aber auf 5 kann man es runterbrechen. Wir sehen, Paulus sieht sich um. Er sieht die Athener. Er sieht nicht nur ihre Fehler, sondern er sieht ihre Suche. Also sehen, zweitens der Respekt, er würdigt sie für dieses Suchen, für dieses Ernstnehmen, für ihren religiösen Einsatz, für das, was sie da machen und für die Sehnsucht, die dahinter ist. Und drittens die Brücke, er findet eine Verbindung, der unbekannte Gott. Es ist der Ort ihrer Offenheit, da wo er anknüpfen kann. Und viertens ist die Wahrheit. Er sagt, wer Gott wirklich ist. Er ist nicht kontrollierbar, er ist nicht zu bestechen. Er ist näher als unser eigener Atem. Er ist da, er ist der Atem, er gehört zu uns. Und fünftens würde ich sagen, es ist die Akzeptanz. Paulus akzeptiert, dass Leute über ihn lachen und sagen, was für ein Quatsch. Und er bleibt noch länger und er führt andere Gespräche. Er akzeptiert das. Und ich glaube, es ist so die Ermutigung an uns, indem wir immer Suchende bleiben, Gott zu entdecken in unserem Leben und gleichzeitig das zu teilen, genau hinzuschauen, was sind für Menschen um uns herum, in was für Situationen, sie zu respektieren auf ihrer Suche, aber auch zu schauen, wo sind Brücken, die wir bauen können. Wo können wir die Wahrheit sagen, aber wo können wir auch ihre Reaktion darauf akzeptieren, wie auch immer sie ausfällt. Und darauf zu vertrauen, und das ist der beim Dienst bei Paulus zieht sich komplett durch, dass Gott am Arbeiten ist. Du musst nicht überzeugend sein, du musst nicht perfekt sein, du musst nicht alles erreichen, du musst präsent sein, da wo du gerade bist. Und ich wünsche keinen von euch, dass ihr nächste Woche in einem Fahrstuhl stecken bleibt. Aber wenn es passiert, denkt an diese Predigt. Fangt nicht an, die Person 2 Stunden zu predigen und ihr alles zu erzählen, sondern Sehen, Respekt, Brücke, Wahrheit und Akzeptanz. Das ist genug, da zu sein, wo Gott uns hinstellt. Und Gott macht den Rest. Denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Amen. Amen. Wir hören jetzt nochmal.